ARD. Das Königreich Bhutan gilt als Vorzeigemonarchie. Und dort hat der Altkönig übrigens das Bruttonationalglück eingeführt. Und Königin und König haben eine Leidenschaft, die ich übrigens mit Ihnen teile. Welche das ist und vieles mehr über Bhutan, das hört ihr hier.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, liebe Podcast-Fans, ihr wollt bestimmt wissen, welche Leidenschaft das ist, ne? Es hat nichts mit Essen zu tun, sondern es hat was mit dem Sport zu tun, und zwar mit Basketball. Basketball ist ganz groß in Bhutan. Würde man eigentlich gar nicht denken. Und bei mir an meiner Seite heute in meinem Podcast, leider nur über eine lange, lange Leitung nach Indien, ist Peter Hornung, der ARD-Korrespondent in Indien, und natürlich Bhutan ist natürlich dabei. Ich weiß, es ist ziemlich spät bei dir, und du hast aber gesagt, ich bleib so lange auf und ich arbeite länger nur für dich. Hallo Peter.
Genau, Annelie. Hallo, grüße dich. Das macht mir immer Freude. Und ja, genau, Bhutan gehört auch zu den Ländern, über die ich hier berichte in Südasien, und es ist nicht das unbeliebteste Land, muss ich mal sagen.
Du meinst für wen? Für andere? Für die Korrespondenten oder für wen?
Ja, alle Korrespondenten lieben Bhutan, ja. Es ist ein wunderbares Land. Wenn man dahin reist, reist man eben auch ganz spannend. Man fliegt ja dahin normalerweise. Alleine das ist schon super spannend, da anzufliegen auf Paro, den einzigen internationalen Flughafen von Bhutan. Da fliegt man durch die Täler. Das ist richtig abenteuerlich. Bei YouTube gibt's Videos dazu.
Genau, ja? Und das kann nicht jeder, ne? Nicht jeder Pilot, sondern es müssen Einheimische sein, gell?
Absolut. Es gibt nur ein paar Piloten, die brauchen eine spezielle Schulung. Oh, die sind von den zwei Fluglinien Bhutans und die müssen genau wissen, was man da macht. Und es gibt ja zum Beispiel so Warnungen, Terrain, also dass das quasi vom Grund gewarnt wird, die Piloten. Und die muss man ausschalten, wenn man anfliegt auf Parrot, weil es so eng ist.
Ah, schön. Aber du hast es geschafft, du bist ja auch hingeflogen, kam es auch gut an, ne? Es ist ein teures Reiseland, man muss viel bezahlen, weil die möchten ja so das so ein bisschen regeln, dass nicht zu viele Touristen reinkommen, ja, und sich das Land angucken, ne?
Genau, ich würde es den exklusivsten Tourismus der Welt nennen, also was ein Land an sich anbelangt. Natürlich kann man irgendwelche ganz super spannenden, exklusiven Geschichten irgendwo machen, aber was das Land selber anbelangt, ist es tatsächlich nicht billig, wenn man hinkommt. Es gibt sozusagen eine tägliche Gebühr, eine Nachhaltigkeitsgebühr, die man entrichten muss. Die war jetzt direkt nach Corona bei $200. Da haben sie gemerkt, dass niemand kommt.
Pro Tag.
Aber da ist noch nichts drin. Da ist noch kein Essen drin, da ist kein Hotel drin, da ist kein Fremdenführer dabei, niemand. Das heißt, man braucht also noch deutlich mehr Geld. Und das, wenn man da zu zweit hinreist für 5 Tage, dann ist man schon ein paar Tausend Dollar los.
Man betont es ja Bhutan. Viele sagen Bhutan, aber so ist es nicht. Also es heißt richtig Bhutan.
Genau,
ja. So, pass auf. Und zwar, lieber Peter, wir sprechen ja über das Königreich Bhutan, über die Royal Family in Bhutan. Denn das hat mir eine Postkarte geschickt, ne? Und deswegen kann ich mal einen Basketball drauf, weil vorne drauf ist ja der jetzige König. Jetzt muss ich es richtig aussprechen. Du kannst mich korrigieren. Jigme Khesar Namgyel Wangchuk. Stimmt das so?
Ja, das ist schon sehr gut. Also das klingt, als könntest du Dzongkhar sprechen. Das ist die Sprache in Bhutan.
Du hast ja eine schwungvolle Schrift, ne? Ich bewahre die jetzt auf. Vor allen Dingen die Briefmarke. Da ist das Königspaar drauf mit Nachwuchs. Die ist echt. Also eigentlich ist sie kitschig. Es ist eine coole Postkarte. Ich habe mich auch sehr gefreut. Du hast sie am 28.11.23 abgeschickt. Ich glaube, die kam. Ich weiß gar nicht, wann ich die gekriegt habe. Es kam, also ich glaube, erst in diesem Jahr kam die an.
Ja, vielleicht liegt es ja auch. Ich weiß ja nicht, wie lange
die Strecke zwischen eurer Post oder was?
Post, na, zwischen eurer Poststelle beim SWR in Mainz ist und deinem Büro.
Ah, das kann sein. Nicht zwischen Bhutan und Europa.
Nein, kann gar nicht sein.
Es kann gerade schnell.
Ja, da geht es immer wieder Blitz.
Da hing's.
Ja.
Und zwar, du hast geschrieben, liebe Annelie, schon mal ein König, der Volleyball, hast du Volley? Vorne ist ein Basketballspieler drauf, habe ich dir gesagt.
Oh, ja.
Der dribbelt nämlich, also ist für die Basketballer unter uns. Das ist der 5. Drachenkönig, da kommen wir auch gleich drauf, wieso es Drachenkönig heißt. Jahrgang 1980. Ein tolles kleines Land, ich bin Fan. Liebe Grüße, Peter. Sehr schön. Diese Karte ist 2010 gedruckt worden mit ihm, sportlich. Also so eine Karte, Peter, würde man eigentlich in Großbritannien nicht bekommen. Zeugt es auch davon, dass diese Gelassenheit ein Stück weit da auch ist?
Auf jeden Fall. Also das zeigt so, glaube ich, ein bisschen den Nationalcharakter und auch den Charakter dieser Monarchie, die sich eben auch darüber definiert, dass sie sehr volksnah ist. Also die ihre Rechtfertigung daraus bezieht, dass sie so volksnah ist. Wir haben ein kleines Land, ja, die Hauptstadt Thimphu, das ist eine mittlere Kleinstadt, wird man mal sagen. Der
200.000
ist ein bisschen außerhalb.
Ne?
Ja,
2000 Einwohner,
ja,
ne?
Aber ja, ich habe hier Dimensionen. Ich sitze hier in Neu-Delhi mit 32 Millionen. Ja. Okay, in Deutschland würde man schon sagen, eine Großstadt, aber naja. Und der ist da auch gesehen in der Stadt. Ja, und zwar jetzt nicht nur mit einer Kolonne mit Blaulicht vorne und Blaulicht hinten, sondern auch mal zu Fuß. Der geht raus in die Stadt, der geht raus ins Land. Also der jetzige König, der wird ja auch als K5 bezeichnet. Ja, King 5 sozusagen,
genau, ja.
König 5.
Ja.
Und der Vater heißt K4, weil dieser ganz lange Name, der ist dann auch den Bhutanern ein bisschen zu lang.
Ach was.
Und ja, und deshalb sagen die einfach, sprechen die von K5. Und K5 ist immer mal wieder in der Stadt zu sehen, aber wer häufiger einfach mal so zu sehen ist, ist K4. Der ist ja auch noch nicht so super alt, der Vater. Und der jetzige König, der ist Jahrgang 1980, der ist 44. Und sein Vater ist Jahrgang 1955. Oh. Das heißt, der ist noch nicht mal 70, der ist 68. Ja, und klar, der geht auch mal ein bisschen raus und spricht mit seinen Leuten. Und die erzählen einem das auch, wenn man da ist. Ja, die sagen, ja, ich habe mal den König getroffen, den K4, der ist da mal gelaufen und hat sich nett mit den Leuten unterhalten und ist einfach volksnah.
Und sag mal, und zwar Regierungssitz, ne? Oder wo sie wohnen, ja? Also es gibt diesen Linkana-Palast, wenn ich es richtig ausspreche, oder Linkana, ich weiß nicht, wie beschreibt man es aus?
Linkana-Palast.
Linkana, okay. Ich habe mir den Linkana-Palast angeschaut auf Fotos. Also der ist ja imposant. Sieht aus wie ein überdimensionierter Tempel.
Genau, also man sollte nicht den Buckingham Palace vor sich haben. Ja, also sag mal, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Also die königlichen Residenzen in Bhutan sind natürlich schon sehr landestypisch. Ich wäre da gerne übrigens hingegangen. Ich hätte mir das gerne angeschaut, aber da ist wirklich abgesperrt. Da steht die Polizei, da gibt es eine Straßensperre, da kommt man nicht durch. Aha. Also insofern, da hört es dann wieder auf, wenn es um die Volksnähe geht, wenn es auch um die Sicherheit zum Beispiel des Königs geht und auch die Tatsache, dass er einfach für sich sein will und nicht gestört sein will und auch nicht von Touristen behelligt werden will. Deshalb hält man die Leute da ein bisschen weg.
Also K4 wohnt ja in diesem Palast mit seinen drei Kindern und mit seiner, wie es ja heißt, die schönste Königin der Welt, wo auch andere Monarchinnen nicht neidischen gucken, aber schon sagen, also es ist ein sehr, sehr schönes Paar, um mal jetzt mal ganz oberflächlich zu bleiben. Aber ich glaube, das fällt auf, ne?
Und deswegen das fällt absolut auf.
Und ich meine, auch die Menschen dort hängen sich ja auch das Königspaar ins Wohnzimmer, ne?
Ja, das macht man dann gern, wenn man sich da schöne Menschen hinhängt, ja? Also die sind beide wirklich auch sehr attraktiv, ja? Und es ist ein sehr vorzeigbares Königspaar, so würde ich es auch sagen. Also die Königin jetzt um Pema, die Drukgyal Dzong, so ist ihr Name im Dzongkha. Die ist Jahrgang 1990, das heißt, die ist gerade mal 34. Er war ja auch erst König, er ist ja König geworden 2006, 2008 gekrönt worden und hat sie dann erst 2011 geheiratet.
Ja, genau.
Und das erste Kind, also der Thronfolger, der wurde 2016 geboren. Das ist also alles nicht so super lange her.
Ja, und sie war ja auch damals dann noch die jüngste Königin der Welt, ne? Weil sie ja gerade mal 20 war, ne? Als sie dann da eingeheiratet hat. Wir werfen ja so viele Namen rein. Also der jetzige König, also K5, heißt also Jigme Khesar Wangchuck. Ich habe es mal abgekürzt, ne, weil da ist noch Zwischennamen dabei. Aber eigentlich wird er ja Drukgyal Po genannt, zu Deutsch Drachenkönig. Das ist der Titel des Königs von Bhutan, ne?
Genau, also Drachenkönig, König der Drachen auch oder auch König der Donnerdrachen. Mhm. Es gibt so ein paar Übersetzungen dafür. Das ist der Titel, den diese Dynastie, die Wangchuk-Dynastie, trägt, also der König aus dieser Dynastie. Die ist ja noch gar nicht so super alt. Die ist gerade mal aus dem Jahr 1907. Die wurde damals erst installiert und hat quasi Bhutan dann auch in Richtung eines modernen Staates langsam geführt.
Und ich meine, das ist einfach so einzuführen, wenn andere Länder drüber nachgedacht haben, es wieder abzuschaffen, ne, wo dann die demokratischen Bewegungen oder republikanischen Bewegungen aufgekommen sind, hat Bhutan gesagt, ja, ja gut, wir machen jetzt mal eine erbliche Monarchie, ne? Ist ganz interessant, wenn man die Geschichte so sieht.
Genau, absolut. Also es ging in Bhutan vor allen Dingen darum, das war kein Land aus einem Guss, ja. Mhm. Das war damals zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand es eben noch unter britischer Oberhoheit. Das war ja quasi so Teil Britisch-Indiens. Und es gab über Jahrhunderte Konflikte. Mhm. Konflikte religiöser Art, Machtkonflikte, Konflikte zwischen regionalen Herrschern. Und die wollten alle dieses Gebiet kontrollieren. Die Tibeter kamen. Und das war super schwierig, überhaupt da ein Land draus zu formen. Und das hat man tatsächlich dann 1907 geschafft. Es gab auch einen Vertrag, 3 Jahre später, 1910, wo die Briten Bhutan die Unabhängigkeit garantiert haben, der Vertrag von Punaka. Punaka ist eine kleine Stadt in Bhutan. Und damit wurde diese Dynastie und diese Monarchie abgesichert. Und ja, wir haben ja erst den 5. König seither.
Also da kam dann 1907 kam erstmal K1. Und jetzt haben wir K5.
Genau, ja.
Ne?
Also wenn ich mit Bhutaner drüber spreche, dann sagen die einfach The King oder The Old King, ja. Also der alte König ist dann der K4. Ja.
Also K5 hat auch eine westliche Ausbildung genossen, ist eher westlich orientiert, aber dennoch sehr traditionell. Also die versuchen so beides zu vereinen, ja. Und das macht es, glaube ich, auch dann so spannend. Man weiß dann auch so wenig über die, ne? Man sieht ab und zu mal Fotos, als sie das dritte Kind bekommen haben, aber im Grunde ist es eine ganz leise Monarchie, ne?
So würde ich es auch sagen. Also die sind sehr populär. Die sind aber ja nicht nur im Inland populär, sondern auch im Ausland, auch in Indien. Und auch in Europa kennt man sie ja vom Bild her. Man weiß, aha, Bhutan. Das wird so ein bisschen so als Shangri-La auch begriffen. Ja. So als paradiesisches Land irgendwo in den Bergen. Wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass es doch nicht ganz so ist. Und dass es viele Sachen gibt, die in Bhutan auch nicht so gut laufen. Und auch dieses Brutto-Nationalglück.
Ja. Genau.
Das wir sicher schon gehört haben.
Genau,
da müssen wir drüber sprechen.
Unbedingt.
Auch das ist, wenn man dran klopft, ja, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so toll, wie man es irgendwie mal am Anfang wahrgenommen hat. Und natürlich, gerade wenn man auch als Journalist hingeht, hat man auch so immer die Tendenz, sich überwältigen zu lassen von diesem wunderschönen Land. Aber auch da ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt. Aber diese Königsfamilie, ja, der König, die Königin, ihre Kinder, die machen auch ein gutes Marketing, muss ich sagen. Die machen auch, alleine die Bilder, die Briefmarken, alles, was irgendwie von Bhutan in der Welt kündet, die Seiten, auch Social Media und so, die wissen, glaube ich, schon, wie man sich präsentiert.
Ja, die Briefmarke werde ich auf jeden Fall auf Insta posten. Also wenn der Podcast hier rauskommt, geht auf meine Insta-Seite und da seht ihr die Briefmarke. Also sie ist wirklich schön. Inklusive Postkarte. Ja, und übrigens, Peter, ja, wusstest du, dass du hast wahrscheinlich auch die Eröffnungsfeier geguckt von den Olympischen Spielen jetzt erst? Hast du gesehen?
Nee, habe ich nicht, weil es war zwar schon
blöde
B,
Uhrzeit
aber
für dich auch.
Ja, es ist eine blöde Uhrzeit, genau.
Also auf jeden Fall, es war ja auf der Seine, ne? Und die ganzen Mannschaften sind ja auf Booten gefahren, ne? Auf großen Booten, ne? Diese Touri-Boote, die man so kennt auf der Seine. Und Bhutan kam auch, aber mit einem kleinen Boot. Mit so einem Mini-Boot, weil die haben nämlich nur 3 Teilnehmer gehabt. Bogenschießen haben sie im Mittelfeld abgeschlossen, Schwimmen, 100 Meter Freistil und Marathon. Also so gern, wie sie Basketball spielen, aber Bogenschießen ist ja Nationalsport, wie bei uns Fußball, ne?
Absolut. Also ich hatte einen Kollegen hier aus dem Studio, der war dort und hat das tatsächlich auch gemacht. Der hat sich da zeigen lassen, wie das geht. Also ich hatte keine Gelegenheit leider. Ich war zwar 5 Tage in Bhutan, aber Bogenschießen, da war einfach keine Zeit in diesen 5 Tagen. Aber der hat das gemacht und ja, eigentlich ganz mit ganz gutem Erfolg. So. Und das hat wohl ziemlich Spaß gemacht. Und vor allen Dingen ist man dann auch gleich da zu Hause.
Und noch so als Fun Fact, in Bhutan wurde 1983 das Bhutan Olympic Committee gegründet und wurde dann auch vom IOC anerkannt. Bhutan nimmt seit 1984 an Olympischen Sommerspielen teil. Bis 2008 ausschließlich im Bogenschießen. Winterspiele gab es noch nicht so die Gelegenheit. Aber wenn man jetzt aufs Klima guckt, da könnte man doch bestimmt, gäbe es da was, was man als Wintersportart dort auch betreiben könnte in Bhutan?
Das ist eine gute Frage. Also richtig gute Skipisten, von denen wüsste ich nicht.
Ja. Ja.
Die haben hohe Berge. Das ist an Sportarten ist da eher Wandern, Bergsteigen, auch Extrembergsteigen drin. Wobei es da auch Beschränkungen gibt. Also, dass man nicht über eine bestimmte Höhe bergsteigen darf, weil dieses Land sehr, sehr viel Wert auf Umwelt- und Naturschutz legt. Also es ist vor allen Dingen wichtig, dass der Wald geschützt wird und überhaupt die Umwelt. Und deshalb schränken sie das schon sehr ein. Also sie haben ein schlechtes Beispiel sozusagen in der Nachbarschaft Nepal.
Ja.
Dass seine Natur, dass seine Berge extrem ausbeutet, wo ganz viele Leute kommen. Und auch ganz viele Leute, wir kennen das ja zum Beispiel vom Everest, dem ganzen Müll, der am Everest liegt.
Ja.
Das sind Beispiele, die schaut man sich in Bhutan an und sagt, so wollen wir es nicht haben. Das möchten wir nicht. Und deshalb sind Sportarten in den Bergen jetzt nicht wirklich beliebt in Bhutan.
Aber Marathon kann man gut trainieren, ne? Gerade wegen Höhenunterschiede. Also man kann da richtig gut, weil du kannst auch Steigungsläufe machen, auch mehrere Berge erlaufen. Nicht nur flach, wahrscheinlich flach ist wahrscheinlich schwierig, sowieso in Bhutan, ne?
Ja, man könnte schon in den, ja, in den Tälern, das ginge so. Aber eine gewisse Steigung ist immer dabei. Aber man ist ja schon auf beträchtlicher Höhe. Klar, kann man sich dann natürlich entsprechend anpassen und das Training ist entsprechend gut.
Hier, Peter, ich hatte dann auch im Zuge meiner Recherche gelesen, dass K4, ne, also der Vater von K5, vier Frauen hat, hat vier Schwestern geheiratet. Aber eigentlich ist die Vielehe ja verboten in Bhutan. Hat er sich dann selbst gesagt, ich darf das, ihr andere nicht, oder wie ist das?
Ja, so könnte man sagen. Ich habe ja einen Verwandten von ihm getroffen, einen Cousin. Der ist schon 80, Dasho Benji heißt der. Ich glaube, da muss ich von dem mal erzählen, weil der sagte auch, K4, den er gut kennt, den er häufig trifft und so, der sagte, würde sich selber so einschätzen, würde sagen, eigentlich habe ich dem Land doch viel Gutes gebracht und so. Das Einzige, was ich mir wirklich vorwerfe, ist die Vielehe. Das ist etwas, was er mir ankreiden könnte. So. Also er hat da, glaube ich, auch so ein gewisses Schuldbewusstsein. Man muss klar sagen, das sind keine Hinterwäldler da. Das ist zwar hinterm Wald so ein bisschen, wenn man auf der Karte schaut, aber das sind extrem gebildete Menschen und auch Menschen, die Weitblick haben und die auch im Hier und Jetzt sind. Und auch dieser König, der ja, wie gesagt, der ist ja noch nicht mal 70, der alte König, der weiß natürlich, dass eine Ehe mit vier Frauen jetzt nicht in die moderne Zeit passt. Ja? Und deshalb sagte er auch seinem Cousin so, das ist etwas, wofür ich eigentlich nicht, worauf ich nicht so richtig stolz bin. Also und das sind ja alles noch Schwestern auch noch. Also das ist schon eine sehr merkwürdige Konstellation, wenn man da aus mit einigermaßen modernen Blick drauf schaut.
Gut, die späte Einsicht ist gekommen. Ich meine, es ist eh vorbei. Ich meine, er hat eh die vier geheiratet, von daher ist es eh rum, ne? Aber es ist ja gut, wenn er so reflektiert, ja? Er hat übrigens auch gern Basketball gespielt, der K4. Hat denn, du hast gesagt Cousin, richtig? Cousin,
genau,
ne?
Genau, Cousin.
Aha. Hat er sonst noch irgendwie so ein bisschen erzählt über K4?
Ja, der hat einiges erzählt. Der Cousin selber war eine ganz interessante Person. Der war der erste Chefrichter des obersten Gerichts von Bhutan. Das war ja auch über eine lange Zeit. Er ist ein bekannter Umweltaktivist. Ja, er hat auch Bhutan immer wieder bei den Klimakonferenzen vertreten und berät. Bei der letzten Konferenz war er jetzt nicht dabei. Hab ich kurz vorher mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt, er schickt der Jüngere, aber er ist immer noch der Berater. Und er hat gesagt, alles, was ich da fürs Klima gemacht habe, alles, was ich für die Umwelt gemacht habe, waren Dinge, die mir der König erlaubt hat, wo mich der König unterstützt hat, Dinge, die der König angeregt hat. Das heißt, Initiator dieser Klimapolitik, auch der Tatsache zum Beispiel, dass Bhutan zu den wenigen Ländern gehört, die klimaneutral sind, die CO2-neutral sind, das geht alles auf den König zurück, mhm. auf den K4. Das mhm. heißt, es ist ein sehr moderner König gewesen mhm. und einer, der wirklich einen Weitblick auch hatte.
Und ich meine, er hat ja auch, sagen wir mal, die Demokratie eingeführt, was vorher nicht so war. Also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, sondern er hat das ja angestoßen, was dann K5 natürlich weiter getragen hat, weil früher gab es keine Parteien, keine Gewerkschaften, gar nichts, ja. Und die neue Verfassung ist noch gar nicht so alt. Ne? Also
genau. Wir können ja noch mal ein bisschen in die Geschichte gehen. Da gibt es noch eine ganz interessante Episode. Und zwar gehen wir mal zu K3, zum dritten König. Mhm. Der hat von 1952 bis 1972 mhm. regiert. Er ist 72 gestorben. Und dieser dritte König hat eigentlich das Land schon geöffnet. Es hat es noch nicht demokratisiert, aber mhm. er hat es geöffnet. Er hat Reformen begonnen. Ja, okay. Und das ist deshalb ganz interessant. Ich habe neulich mal, du weißt es, meine königlichen Briefe königliche Briefe gekauft aus England wieder. Und zwar von der Cousine der Queen, der verstorbenen Queen. Mhm.
Genau, Peter, und wir kennen uns ja darüber, ne, weil du mich ja mal vor Jahren angeschrieben hattest und hast gesagt, hier, ich habe ein interessantes Thema, ich habe auch ein ganz großes Archiv von royalen Briefen vom britischen Königshaus, ne, und deswegen haben wir eine langjährige royale Freundschaft. Eigentlich können wir auch schon eine Brieffreundschaft aufmachen.
Das könnte man machen.
Hast du angefangen mit der Postkarte?
Und ich habe von der Cousine der Queen, der verstorbenen Queen Margaret Rhodes hieß die, habe ich zwei Briefumschläge ersteigert, also deren Erbe, die ist vor ein paar Jahren gestorben. Und die kam aus Bhutan. Da habe ich mir gedacht, was kommt denn da aus Bhutan an die Cousine der Queen? Und auf dem einen Brief hinten drauf stand als Absender eine Prinzessin, Her Royal Highness Prinzessin so und so. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe rausgefunden, dass die Cousine der Queen 1962 im Himalaya war mit ihrem Mann und dass sie erst bei einer Hochzeit in Sikkim war. Das ist ein anderes Königreich im Himalaya, das gab es bis 1975. Mhm. Und dass er da jemanden kennengelernt hat aus Bhutan, nämlich den Premierminister. Und der hat sie eingeladen nach Bhutan. Mhm. Da sind sie dann gleich hingefahren und am Tag, als sie da angekommen sind, kam jemand und hat gesagt, ja, der Premierminister ist heute ermordet worden. Und dann standen die da. Ich habe das nachgelesen gerade in der Biografie. Eine unglaubliche Geschichte. Dann waren die plötzlich in Bhutan, derjenige, der sie eingeladen hatte. Und damals konnten nur zwei Menschen Ausländer nach Bhutan einladen. Das war der Premierminister und das war der König. Mhm. Und sie waren eingeladen vom Premierminister und der war tot. Und dann waren die mittendrin in so einer Art Aufruhr. Und da ging es eben genau darum, dass es zwei Fraktionen gab, die Traditionalisten und die Modernisten. Mhm. Und der König und der Premierminister, die standen für die Modernisten. Und weil dieser Premierminister eben das Land modernisieren wurde, wurde er umgebracht. Und mittendrin die Cousine von der Queen. Also die hat es am Ende noch rausgeschafft, aber es wurde ziemlich knapp. Sie war in Arrest zwischendurch, aber sie hat eben erlebt, was für ein Land das auch war. Und das ist tatsächlich so. Bhutan war jahrelang, jahrhundertelang eigentlich ein sehr unruhiges Land. Mhm. Also ich habe irgendwo den Begriff gelesen von einem chaotischen Kriegerstaat. Mhm. Ja. Und es gab immer Unruhe, es gab immer wieder Chaos. Und erst mit K3, dem dritten König, dem dritten Drachenkönig und dann natürlich mit dem vierten und dem jetzigen fünften Drachenkönig kehrte dann Ruhe ein.
Mhm. Das hätte man ja verfilmen können. Diese Geschichte.
Absolut.
Ja. Es ist ja abenteuerlich. Wahnsinn. Ja, und K4, also der Vater vom jetzigen König, der hat dann dieses sogenannte Brutto-Nationalglück als Gradmesser für die Entwicklung Bhutans eingeführt. Also, dass man eben auch mental, spirituell einfach gut drauf ist, sage ich jetzt mal. Und ich meine, die Hauptreligion ist ja der Buddhismus. Denkt man ja immer, alle meditieren, ja. Aber es hat wohl auch damit was auch zu tun und auch die Art und Weise, wie man lebt, die Lebenseinstellung, ne? Dort, oder?
Genau, das spiegelt schon die Lebenseinstellung wider. Dieses Bruttonationalglück ist ja eigentlich so eine Art Umfrage. Also die Menschen werden gefragt nach verschiedenen Lebensbereichen. Das wird alles erfasst und so und daraus wird es errechnet. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man sagt, ja, Geld alleine macht nicht glücklich, sondern wir wollen, dass die Menschen in unserem Land glücklich sind. Und deshalb stellen wir das fest. Man stellt dabei auch fest, dass die Menschen relativ glücklich sind. Mhm. und wir regieren danach. Allerdings, wenn man ein bisschen dahinter schaut, dann stellt man zumindest mal fest, es gibt eine gewisse Teilung im Land. Es gibt die Bhutaner und Bhutanerinnen und es gibt die, die für die Bhutaner und die Bhutanerinnen arbeiten. Mhm. Das sind Inder, vor allen Dingen aus Bihar, das sind Nepalesen. Die sind schon weiter unten in der Hackordnung, würde ich mal sagen. Mhm. Für die interessiert man sich auch nicht so und die kommen auch nur zeitweise, die kommen nur in der Saison und wenn es Winter wird, dann bleiben die zu Hause. Mhm. Aber die gehören sicher nicht zu den ganz Glücklichen dort.
Okay. Aber das ist ja, was du vorhin auch angesprochen hattest, ne? Dass es nicht nur schön ist und alle sind glücklich und gut drauf, sondern dass es halt natürlich auch diese andere Seite gibt, ne? Und das ist die ja definitiv, ne?
Absolut. Mhm. Und ich bin da hingefahren, ich bin Journalist, ja, und ich suche natürlich immer das Haar in der Suppe. Und auf der einen Seite habe ich mich von diesem Land, von der Freundlichkeit der Menschen einhüllen lassen. Mhm. Und das ist auch schön da. Mhm. Es ist wirklich ein sehr sicheres Land. Es ist ein sehr sauberes Land. Es hat gute Luft. Das ist großartige Berge. Gerade wenn man aus so einem Moloch wie Neu-Delhi kommt und dann dahin fliegt. Ja. Mhm. Dann ist das ganz toll.
So wie ein Kurort, oder? So ein Luftkurort,
So ein Luftkurort in den Bergen. Mhm. Und tolle Tempel, alles so ein bisschen verwunschen auch. Mhm. Ja, es ist, also ich wünsche jedem mal, dass er da hinkommt, dass er das sieht, weil es ist ein tolles Erlebnis. Und aber gleichzeitig frage ich mich dann auch, gibt es da noch eine andere Ebene? Gibt es da noch was dahinter? Gibt es da noch irgendwie Unglück, Unzufriedenheit, Einsamkeit, Depression und so? Und wenn man mit den Menschen dort spricht, und ich habe mit dem Tourismuschef auch gesprochen und habe ihn gefragt, ist das hier so ein Shangri-La? Ist das so toll, wie wir uns das immer vorstellen, was wir immer hören und Bruttonationalglück und irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen? Und da sagte er, nein, das hier, und das sagte der Tourismuschef, das ist kein Shangri-La. Wir haben hier ganz normale Probleme, wir haben hier ganz normale Sorgen. Wir haben hier zum Beispiel Sorgen wie die Abwanderung der Jungen, die einfach sagen, das ist mir alles zu rigide, ich will in Jeans rumlaufen, ich will irgendwie westliche Musik hören. Mhm. Ich sehe übers Internet, was es alles so auf der Welt gibt. Das will ich auch haben. Das gibt es hier nur sehr eingeschränkt. Und deshalb will ich aus diesem Land raus. Und es gibt ganz viele Bhutaner und Bhutanerinnen, Junge vor allem, die gehen ins Ausland zum Studieren. Und die tun sich dann oft auch schwer, wieder zurückzukommen, weil sie sagen, eigentlich will ich auch ein anderes Leben führen.
Ja, okay, verstehe ich. Wo du gemeint hast, gerade so, was die Ausbildung betrifft, also dass viele auch ins Ausland gehen, so hat es ja auch K5 gemacht. Der war ja auch im Ausland, hat studiert, unter anderem ja auch in Großbritannien und in den USA.
Mhm. Richtig, aber das ist natürlich etwas, was man sich auch leisten können muss. Die meisten gehen nicht an diese Universitäten, viele gehen eben nach Australien.
Weil es näher ist.
Da gibt es, weil es näher ist und weil es auch eine große botanische Gemeinschaft gibt dort. Mhm. Das heißt also, man hat da eine Community, man hat viele junge Leute und auf der einen Seite wollen sie weg aus ihrem Land, auf der anderen Seite wollen sie auch irgendwo hin, wo ihre Leute schon sind und da nicht sich ganz einsam fühlen, sondern irgendwie Menschen haben, mit denen sie auch viel teilen können. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade auch für junge Bhutaner wichtig ist. Auf der einen Seite diese Wurzeln zu haben in ihrem Land, das eben ganz Besonderes ist, das kein Land ist wie jedes andere. Und auf der anderen Seite eben aber dann doch auch weg zu sein.
Ja, klar. Ja gut, aber als Kronprinz muss man natürlich wieder zurückkehren, wenn man denn dann König werden muss oder auch will, ne? Wenn man noch mal so ein bisschen auf die Liebesgeschichte guckt, K5 mit seiner schönen Frau, die haben sich ja kennengelernt, da waren sie noch Kinder. Die haben sich bei einem Picknick kennengelernt.
Ja, die ist aus einer adligen Familie. Ach, und die sind ja auch miteinander verwandt. Cousin dritter Reihe oder so. Ihre Mutter, die stammt aus einer der ältesten Adelsfamilien Bhutans.
Okay.
Und deren Vater wiederum, und deshalb ist es dann über drei Ecken, war ein Halbbruder von zwei Königinnen von Bhutan. Mhm. Und insofern sind die alle irgendwie miteinander verwandt.
Es ist eine wohlhabende Familie, aus der sie stammt. Ich meine, sie war ja auch in London, hat sie studiert, am Regent's College, internationale Beziehung, Psychologie und Kunstgeschichte. Und sie spielt auch sehr gerne, du ahnst es schon, Sag.
Basketball.
Genau. Und sie liebt die Malerei. Gut, sie hat ihm auch 3 Kinder geschenkt. Aber erst 4 Jahre nach der Hochzeit war sie zum ersten Mal dann schwanger. Und das ist ja dann immer so, dass immer alle die Luft anhalten, ob da noch was kommt. Aber gut, es sind mittlerweile 3 Kinder.
Okay. Und du ahnst, was es dann sofort gab, als der Thronfolger da war? Prächtige Briefmarken in Gold. Riesig groß. Die habe ich auch alle.
Ehrlich?
Die habe ich auch alle gekauft. Ja, ja, klar, ich war in Timo auf der Hauptpost. Da gibt es so eine Stelle, da werden die verkauft. Und das ist wirklich, es gab ganz prächtige Souvenirs, Briefmarken und sowas. Also insofern, und bei jedem Kind gab es die dann auch.
Ah, jetzt weiß ich, diese Briefmarke, die auf deiner Postkarte drauf ist, das ist ja auch mit dem Baby, das ist ja auch dieses Nachwuchsfoto.
Also die Tochter ist Sonam, die wird jetzt erst 1. Also die ist letztes Jahr im September geboren.
Ja.
Genau, ja, richtig. Also die feiert erst ihren ersten Geburtstag.
Klar.
Und zwar habe ich jemanden getroffen, der zum Babyschauen kam. Letztes Jahr, als ich in Bhutan war, da bin ich ja hoch zum Tigernest.
Genau.
Eigentlich müssen wir über Tigernest noch sprechen.
Das waren wir auch, da hattest du ja auch eine besondere Begegnung, ein kleiner Cliffhanger.
Genau.
Jetzt halt bei deinem Atem. Du trinkst was. Ich mache kurz einen Wasserkocher an, weil wir müssen noch immer was trinken. Ich habe auch ganz vergessen zu sagen, dass Chrissy Kahn heute nicht dabei ist. Siehst du, diesem Bhutan-Rausch. Chrissy Kahn kann leider heute nicht. Er ist aber nicht krank, sondern er ist ganz früh aufgestanden und kann leider heute nicht bei der Aufnahme dabei sein. Gut. Aber wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann ohne Chrissy Kahn, dann ist es ja nicht so schlimm. Nee, aber genau. Ich mache den Wasserkocher jetzt an. Ich habe nichts zu essen dabei, sondern heute mal einen grünen Tee. Warte mal, ich kram mal gerade. Moment. Und zwar dänischer Hoflieferant AC Perchs Teehandel. Grüner Rhabarber.
Also wenn ich jetzt hier Tee trinken könnte, für mich ist es zu spät. Wir haben jetzt schon halb 9 hier.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt schwarzen Tee trinke, dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen.
Ja,
dann würde ich den Coronation Tea nehmen, den ich zu Hause habe, vom Eaton Place Tea Room in Hamburg. Super lecker.
Ah, echt?
Ja.
Da ist ja schon drüber geredet.
Kann ich nur sehr empfehlen.
Gut, da muss man gar nicht so weit reisen. Kann man bestimmt. Aber ich glaube, den kannst du alles auch online bestellen. Und Peter, ich weiß noch, du hast mir, als du in Bhutan warst, das war ja im November vergangenes Jahr, da hattest du mir eine WhatsApp drauf gesprochen und warst völlig euphorisiert. An dem Abend, es war total lustig, weil du an diesem Tigernest warst. Wir müssen kurz beschreiben, was das ist. Das ist ja ganz, ganz bekannt. Und man kennt es bestimmt auch von Fotos. Und was dir dann da passiert ist, und es hat was mit der jüngsten Tochter zu tun, mit Sonam, aber auch mit was anderem. Erzähl's doch einfach nochmal.
Ja, genau. Also das Tigernest ist ein Kloster, das hängt oben am Berg sozusagen. Das ist das Wahrzeichen von Bhutan. Wenn man irgendein Bild von Bhutan schon mal gesehen hat, dann wird es wahrscheinlich das Tigernest gewesen sein. Und da muss man hochlaufen. Da kann man sich nicht einfach hochfahren lassen. Man kann bis zur mittleren Höhe kann man mit Pferden hochreiten, aber das ist nicht
man
so.
Man selbst oder kutschen oder wie?
Nee, man selbst. Man muss da drauf. Also es hat mir gar nicht so richtig gefallen.
Also du bist gewandert.
Und ich bin gewandert und habe auch gemerkt, dass ich dann doch fitter bin, als ich eigentlich dachte.
Marathon, sage ich nur.
Genau, also ich wollte da unbedingt hoch und ich hatte, da muss ich dazu sagen, am Tag vorher, bevor wir da hoch sind, waren wir im Nationalmuseum von Bhutan. Und gerade als wir reingehen wollten, kam da eine Kolonne mit Polizei und Blaulicht. Also ein schwarzer BMW, großer, der bhutanischen Regierung, hat man ein Kennzeichen erkannt und da ist eine Frau ausgestiegen mit 2 Jungs. So Teenager. Und da sagte jemand, das ist eine thailändische Prinzessin, raunte so. Und die sind da reingegangen und haben alles angeguckt. Wir waren auch drin. Wir haben sie auch so bei weitem gesehen. Aber ja, dachte ich, okay, ist eine thailändische Prinzessin mit 2 thailändischen Prinzen. Und dann bin ich am nächsten Tag da hoch. Und
also zum Tigernest, ne?
Genau, zum Tigernest. Und als wir hoch sind, stand unten der BMW da, den wir am Vortag gesehen hatten mit der Prinzessin. Da habe ich gedacht, gucken wir mal, ja.
Die mussten auch
laufen. Ja, mussten die auch laufen. Da geht auch kein Hubschrauber, nix hoch, gar nichts, nicht. Und auf 3/4 Höhe oder so kommen plötzlich, hört man es schon irgendwie so, irgendwie quatschen und irgendwie ausgelassen, kommen so 2 Jungs, die rennen runter. Ich denke schon, die fallen gleich hin und ich meine auch zu denen, hey, langsam so, passt auf. Die haben sich unterhalten, auf Französisch interessanterweise. Und wir sind an denen vorbei und dann habe ich zu meinem Reiseführer gemeint, mit dem ich da die ganze Zeit unterwegs war, Leckden hieß der, habe ich gemeint, Leckden, sag mal, haben die Französisch gesprochen und so? Meinte er, ja, es war irgendwie sowas Französisch. Dann rufe ich zu denen runter.
Hey!
Allerdings auf Englisch.
Ach so.
Hey, seid ihr die Prinzen aus Thailand? Und dann rief da der Ältere zurück, nee, wir sind aus Kambodscha. Und dann, oh, und dann meinte ich, ah, aus Kambodscha. Ey, wollen wir ein Selfie machen und so? Ja. Dann kommen sie wieder hoch zu uns. Es war total lustig. Dann haben die sich vorgestellt. Luis und Franz, das waren ihre Namen, so haben sich vorgestellt. Und da habe ich gemeint, ja, Kambodscha, wer seid ihr denn eigentlich? Was? Ja, wir sind die Söhne von Prinzessin Norodom Ratanadevi.
Wie hast Norodom du dir das Ratana- jetzt gemerkt?
Ja, echt jetzt? Das ist einfach, Norodom ist eigentlich der Familienname. Es gab Norodom Sihanouk, der augenblickliche König heißt Norodom Sihamoni. Mhm. Und kann man sich eigentlich so ganz gut merken.
Ja, total gut. Sag's nochmal bitte. Ja, sag das Wort nochmal.
Norodom Ratanadevi.
Okay. Mhm.
Und Norodom ist der Nachname. Mhm. Genau. Und und dann haben die gemeint, ja, der Vater sei Franzose, sie selbst lebten eigentlich in Phnom Penh, in der Hauptstadt von Kambodscha, aber untereinander sprechen die immer Französisch. Mhm. Und die seien gerade eingeladen beim König. Und dann habe ich ja festgestellt, dass das Baby, also das Mädchen, das war ja auch erst 2 Monate alt und die sind gekommen. Also die Familie ist eingeladen worden vom König, um mal den Nachwuchs zu betrachten, weil die eben befreundet sind mit der kambodschanischen Königsfamilie. Und also die Mutter selber, Prinzessin Ratanadevi, die ist die Enkelin von König Sihanouk, vielleicht kennt man den Namen noch. Und sie ist die Nichte von Kambodschas jetzigen König Sihamoni, den ich auch mal kennengelernt habe vor längerer Zeit in Prag. Und ja, ich
glaube, wo man die halt so kennenlernt, ne?
Ja, wo man die kennengelernt. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Okay. Die erzählen wir ein anderes Mal, wenn wir über Kambodscha und das Königshaus dort sprechen.
Ach, komm, machen.
Jedenfalls haben wir ein paar Selfies gemacht. Wir haben uns auf Insta verbunden so und dann sind die weiter runtergerannt. Und das Lustige war, und das ist die Nachgeschichte dazu, ein paar Minuten später, wir sind dann weiter nach oben, kam die Mutter, die hat allerdings so ein Gesicht gezogen, so, also hat sie ja entschlossen geguckt. Die hatte so eine Entourage, die hinter ihr war. Polizisten sind rumgelaufen. Ich glaube, die Polizisten waren so ein bisschen genervt, weil die Jungs ihnen weggelaufen sind.
Ja.
Und die wollten, die konnten nicht gleichzeitig auf die Mutter aufpassen und auf die Jungs. Und deshalb waren sie so ein bisschen genervt. Und ja, ich habe da noch kurz gedacht, ob ich zur Mutter was sage. Hab gemeint, die rennen da runter, alles okay. Aber die hat schon so geguckt, dass ich dachte, die spreche jetzt lieber nicht an.
Und die Jungs waren die, wie waren die angezogen? Westlich oder in traditioneller
ganz
Kleidung?
Ganz normale. Nee, die hatten ganz normale Klamotten, Poloshirt und so. Ja, T-Shirt. Also die waren ganz
festlich. Das ist interessant. Ah, genau, und ich erinnere mich wieder, du hast mir als WhatsApp auch drauf gesprochen, du hättest den Cousin von K4, hättest einen schönen Abend verbracht oder hast oder interessanten Abend verbracht, das weiß ich noch. Da musste weil ich habe das so angehört abends, dachte ich mir, what?
Dorothy Benji. Ja, ja, genau. Ja, das war auch lustig. Ich wusste es schon vorher, als wir uns mit ihm getroffen haben. Ja. Und das war der, von dem ich vorhin erzählt hatte.
Ja, ja, genau.
Und da muss ich auch noch, um mal die Anekdoten dann auch alle loszuwerden, mit dem, als der Abend dann zu Ende war, sind wir rausgegangen und er ist mit seinen 80 Jahren in so ein Elektroauto gestiegen und meinte, das sei eines der ersten Elektroautos in Bhutan gewesen und es habe ihm K4 geschenkt. Das hat er geschenkt bekommen. So.
Ah, ja, gut.
Ja, das hat er geschenkt bekommen. Mhm. Das hatte der König zuerst gekauft. Er wollte Elektroautos propagieren, da Werbung machen für klimaneutrale Fahrzeuge. Mhm. Und ja, danach hat er es dann seinem Cousin geschenkt.
Ach, guck mal. Ja gut, was man halt so macht, ne? Wenn es einem nicht mehr gefällt, dann gibt man halt sowas dann auch weiter, ne? Ja, es sind so Zufallsbegegnungen, ja. Also du hast ein Selfie gemacht, du bist es verbunden mit den Prinzen aus Kambodscha und und du hattest da auch am Anfang auch schon angesprochen, dass sie auch in sozialen Medien auch sehr aktiv sind, ne? Und Accounts haben. Also der Insta-Account von ihm, normalerweise, wenn ich bei den Insta-Accounts gucke, bei den Königs, ja, die haben ja meistens, also wie das Königshaus eben heißt, ne? Aber hier ist es benannt nach ihm, ja. King Jigmekesa. Und dann hat er 225.000 Follower und folgt einem einzigen Account und zwar Das ist der Account seiner Frau, ne, wie man es halt so macht. Und sie hat 318.000 Follower, also mehr. Die Fotos sind aber eigentlich, sagen wir mal, mehr oder weniger identisch. Da ist ein tolles Foto drauf, und zwar vom 15. Juli. Er mit seiner Tochter mit dem Hut, ganz lässig. Also es ist ein tolles Foto. Liebe Podcast-Fans, wenn ihr Insta habt, guckt drauf und schaut euch das mal an. Da waren sie in der Mongolei.
Genau, ja. Da waren sie auf Staatsbesuch in der Mongolei und hatten auch ein bisschen Freizeit. Das sind tolle Bilder und es sind auch sehr süße Bilder. Mhm. Es gibt so eins, da ist seine Tochter, seine 9 Monate alte Tochter auf dem Arm der Mutter. Genau. Und er macht so einen Kussmund hin zu ihr und sie lacht ihn an. Mhm. So, ja. Und der Sohn, der so eine Düne runterrutscht. So, ganz toll.
Es sieht aus wie eine Jet-Set-Familie, die jetzt gerade im Urlaub ist.
Ja, absolut.
Jetzt, ne? Urlaubsfotos und, mäßig, ne?
Ja, und die aber auch gleichzeitig noch ein Team dabei haben, die gute Fotos machen.
Ja, das ist ein Fotograf, und zwar Gan Ulsi Gonchik. Der ist auch, der ist aus der Mongolei. Der ist da verlinkt, der hat die Fotos gemacht. Also die haben auch noch geschrieben, sie hätten diese Fotos geteilt mit der Berechtigung des Fotografen. Die haben sich nur einfach geteilt, ist auch nett. Mhm. Daran sieht man ja auch die Freundlichkeit und ja, wie sie einfach es auch schätzen, dass andere Menschen Fotos von ihnen machen, aber sie trotzdem nochmal fragen, dürfen wir das denn bei uns auf Insta teilen? Ja, also man merkt man schon, der Umgang auch mit Menschen, oder?
Ja, das ist schon sehr rücksichtsvoll, das sind sehr auch leise und freundlich und das gehört schon dazu und das ist schon wohltuend, gerade wenn man aus Nordindien kommt und in einer Region lebt, wo die, sagen wir mal so, um es vorsichtig zu sagen, die Interaktion zwischen Menschen oft so ein bisschen rüde wirkt und unhöflich, wo man sich nicht grüßt, wo man nicht Danke, Bitte sagt, also eher selten. Und dann kommt man da nach Bhutan und da sind alle so nett plötzlich.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Reiseland, dass man sich vielleicht mal und viel Geld sparen muss, dass man sich vielleicht mal angucken könnte im Leben. Auch die, die es dann dahin geschafft haben, die sind auch absolut dann erfüllt, ne, wenn sie dort sind in dem Land. Ne?
Ich würde sogar sagen beseelt. Aha. Also es gibt Leute, die wirklich auch so mit so einem Glücksgefühl zurückkommen.
Ja.
Und dann hat man wieder dieses Bruttonationalglück, das sich auch anscheinend so ein bisschen exportieren lässt.
Und jetzt gerade nochmal die Rolle des Königs. Es ist ja eine konstitutionelle Monarchie. Er ist das Staatsoberhaupt. Aber er hat ja dennoch nur die repräsentativen Aufgaben. Es gibt einen Premierminister. Er gibt dann schon doch auch Impulse für das politische Geschehen oder sagen wir mal für die Regierung, sage ich jetzt mal, oder?
Absolut. Mhm. Also er äußert sich da auch dazu. Übrigens auch sein Vater noch. Also auch der, ich will ihn jetzt nicht als Strippenzieher bezeichnen, auch der gibt natürlich da noch Hinweise. Also die Wangchuks fühlen sich schon verantwortlich für dieses Land. Ich würde es mal so drehen. Mhm. Also es ist ein demokratisches Land mit einem hohen Maß an Demokratisierung. Aber naja, sowas Patriarchalisches haben die auf jeden Fall noch.
Okay.
Ich glaube, wenn da irgendwas schief gehen würde, auch in der Regierung, dann würde möglicherweise auch der König, der auch eine große Autorität hat, muss man ganz klar sagen, würde dann sicher wieder eingreifen. Und das Interessante ist ja auch trotzdem, dass die jetzige Regierung, die ist ja noch nicht so lange im Amt, erst ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr, es waren im Frühjahr die Wahlen, dass die jetzt andere Akzente setzt und dieses Bruttonationalglück so ein bisschen nach hinten drängt, weil sie gemerkt haben, gerade jetzt durch die Corona-Pandemie, dass Glück ohne Geld nichts nützt und dass die Leute, wenn sie irgendwie nicht wissen, was sie essen sollen oder wovon sie leben sollen, dass die dann auch gar nicht glücklich sein können und dass man deshalb einfach mehr Wert auf wirtschaftliche Entwicklung legt, auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, aber auch eine Entwicklung, die den Menschen mehr Wohlstand bringt, weil die Leute sind schon bitter arm und es eine Folge dieser bitteren Armut ist ja auch, wir haben über die Einwohnerzahl gesprochen da von Dimpo. Klar, das ist eine größere Stadt geworden, deshalb, weil die Leute vom Land da weggehen, weil die Leute nicht mehr so ein karges Leben führen wollen, weil die jungen Leute mehr Bildung haben wollen und wenn sie mehr Bildung haben, dann gehen sie nicht in ihre Bergdörfer zurück und machen da die schwere Arbeit, die ihre Eltern und Großeltern gemacht haben, sondern sie bleiben in der Stadt, suchen sich da Bürojobs und suchen sich etwas, womit sie auch Geld verdienen können. Und gerade durch die Corona-Pandemie und Geld verdient wird eben in Bhutan auch mit dem Tourismus. Und der Tourismus war in der Corona-Pandemie auf Null. Mhm. Der war komplett auf Null. Also wir haben mit Leuten gesprochen, die Touristenführer waren vorher. Mhm. Die haben zu der Zeit die Grenze bewacht. Die waren freiwillige Grenzwächter, damit niemand rausging und niemand reinkam. Und das war ein ganz großes Problem und das hat den Wohlstand natürlich auch nochmal reduziert in diesem Land. Ja. Und das hat die Entwicklung in eine andere Richtung, die so ein bisschen ausgewogener ist zwischen diesem Bruttonationalglück, das auch irgendwann mal so zum Selbstzweck wurde, und einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung dann auch vorangetrieben hat.
K5 könnte auch sagen, also könnte er vorgeben, sagen wir mal leise gesagt, wir reduzieren nochmal diese Gebühr von $100 am Tag auf 50, um mehr Menschen ins Land zu holen. Aber das würde ja auch ganz gegen seine Philosophie oder seine Einstellung stehen, dass das Land einfach nicht zu sehr zu belasten mit dem Tourismus. Ne? Es ist ja eigentlich auch schwierig. Also der Tourismus, sie limitieren den ja auf eine Art und Weise, aber dennoch wissen sie, es bringt Geld. Also ich meine, es ist ja viel Landwirtschaft dort, aber wie verdient man denn dann sein Geld? Arbeiten sie dann in der Verwaltung oder wie muss man sich das vorstellen? Oder viele im Tourismus oder, also wie kriegt man den Wohlstand dann auch dann hin? Und wie kann der König dann da auch, wie du sagst, die Strippen ziehen?
Also der Wohlstand Bhutans fußt zum einen tatsächlich auf dem Tourismus, der ist sehr wichtig, und auf der anderen Seite auf der Energiegewinnung. Wasserenergie. Okay, dadurch bekommt das Land auch Geld. Ja. Und das ist Energie, die verkauft wird an Bangladesch, an Indien. Okay. Und deshalb spielt es auch in der Region eine ganz große Rolle. Und das ist eben etwas Wichtiges. Und da sind sie eben auch dabei, neue Kraftwerke zu bauen. Also womit sie eben nicht viel Geld verdienen, ist zum Beispiel die Abholzung, weil sie eben das nur bis zum gewissen Maße gestatten. 60% des Landes müssen Wald sein. Das hat Verfassungsrang. Und deshalb lässt sich damit jetzt nicht mehr Geld machen. Ja, und das ist auch tatsächlich so. Also ich habe mit Dasho Benji gesprochen, mit dem Cousin des Königs. Ja. Und er hat auch gesagt, einer der Gründe, warum Bhutan sich so um die Natur kümmert, ist eben der König, das war damals eben K4. Mhm. Wir hätten unseren Wald leicht abholzen können. Mhm. Wir hätten Geld verdienen können. Wir hätten das alles IKEA verkaufen können. Ja. Und hätten kurzfristig Gewinne gemacht. Aber
langfristig
wir verzichten nicht darauf. Mhm. Wir wollen, dass das so bleibt. Mhm. Und unsere langfristigen Interessen sind eben andere. Mhm. Und deshalb, und man hat auch das Verständnis, dass man der Welt was Gutes tut. Ja. Dass man ein Vorbild ist, was nachhaltige Entwicklung anbelangt. Mhm. Und natürlich ist Bhutan auch ein Land, in das Geld fließt von außen, also Entwicklungshilfe. Und auch davon lebt es.
Okay. Mhm. Es ist ja eine Erbmonarchie. K4 lebt ja noch und er hat es aber dann trotzdem weitergegeben. Also er hat einfach abgedankt, weil er nicht mehr wollte und hat es dann weitergegeben an seinen Sohn. Das ist ja auch möglich. Wobei der Großvater ist ja gestorben, 72. Und dann kam dann der Vater dran, also K4. Sowohl als auch. Also es geht beides auch. Also sowohl abdanken als auch so lange zu machen, bis man stirbt.
Richtig. Und das ist ja durchaus, wenn wir so ein paar andere Monarchien sehen, fast ein Vorbild gewesen. Das war ja schon im Jahr 2006, dass der vierte Drachenkönig dann abgedankt hat zugunsten seines Sohnes. Also das ist etwas, was andere Monarchien erst lernen müssen oder erst später gelernt haben.
Ich glaube, deswegen ist es auch was Besonderes, wenn man da hinguckt und sieht so ein unheimlich junges Königspaar. So im Vergleich zu den europäischen Monarchien, ne, die dann ja auch dann schon eher älter sind und älter daherkommen. Vielleicht ist es deswegen auch, dass man es dann doch auch spannend findet, ne, Bhutan.
Absolut, aber wir werden die zwei auch noch altern sehen in unserer Lebenszeit. Der Thronfolger ist ja erst 2016 geboren. Das heißt also, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja,
so.
Das stimmt.
Und, selbst wenn der mit 25 oder 30 dann König wird, ist es noch eine ganze Weile.
Ja, stimmt. Und Bhutan heißt ja Land des Donnerdrachens, deswegen ist er der Drachenkönig. Also auf der einen Seite heißt es, man weiß nicht, wo es herkommt. Es ist ungewiss, genaue Herkunft. Und dann gibt es so eine, ja ich sag mal Sage, ne, dass es heißt, als gerade ein Kloster gebaut wurde, gab es einen Donner oder ein Gewitter und die Wolke sah so aus wie das Brüllen eines Drachens. Also hört sich eigentlich auch gut an, ne?
Und weißt du, wie man den Donnerdrachen, weißt du, wie man den Donnerdrachen in Bhutan findet? Na, man guckt einfach nach der Flagge, nach der Landesflagge.
Ach so, der ist nämlich da drauf. Das stimmt.
Der ist da drauf.
Ja, gut, das stimmt. Die ist ja so gelb-orange und in der Mitte ist der Drachen drauf.
Genau, ja. Der sieht schon donnerig aus.
Okay, also man kann diese eine Version, warum es so heißt, kann man übernehmen. Ne? Also kann man vielleicht glauben, wenn man
wenn
möchte.
Wenn es nicht stimmt, dann ist es zumindest gut erfunden.
Natürlich ist mal die Frage, ne? Gibt es denn da eine Krone in dem Land?
Ja, genau. Die ist prächtig auch. Mhm. Die ist aber nicht so mit Edelstein, sondern die ist aus Satin und aus Seide. Mhm. Und zwar heißt die Rabenkrone. Und das ist eine Krone, die, also sie ist ganz mit Gold und Rot und allen Farben. Mhm. Und der Prototyp dieser Rabenkrone, der ist noch nicht so super alt. Das war vor 200 Jahren. Das ist ein Kampfhelm gewesen. Ein Kampfhelm für den Vater des ersten Königs. Mhm. Ugyen Wangchuk hieß dieser erste König.
K1.
Und der, genau, K1, ja. Und dessen Vater hatte diesen Kampfhelm. Und das war, also quasi, das waren Herrscher, das waren die schwarzen Herrscher von Bhutan. Mhm. Und die haben sich eben blutige Kämpfe geliefert. Ich habe ja gesagt, das war ein sehr unruhiges Land über Jahrhunderte bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und so kam man eben auf diese Rabenkrone. Inzwischen ist das tatsächlich die amtliche Krone der Könige von Bhutan. Und der Rabe ist auch Nationalvogel.
Also ich habe es mir jetzt gerade angeguckt, die Rabenkrone. Ja, sie sieht nicht aus, wie man sich eine Krone eben so vorstellt. Ne?
So ein Käppi eigentlich.
Ja,
ne?
Und ja, genau.
In der Mitte ist dieser Rabe, der so ein bisschen anguckt, wenn man von vorne schaut. Also es ist schon speziell. Und es ist ein Land, das sich wirklich lohnt. Aber gleichzeitig ist es so, und das haben wir ja besprochen, dass dieses Land versucht, dass eben nicht so viele Menschen kommen. Dass sie den Preis auch so hoch halten, dass es sich nicht viele leisten können. Und wenn man dann fragt, ist es nicht ungerecht, dass nur die Reichen kommen können?
Ja.
Und dann sagen sie, ja, aber das müssen wir aus unserer Perspektive betrachten. Wir wollen keinen Massentourismus. Wir wollen nicht die Leute, die hierher kommen und ihren Dreck überall hinwerfen.
Ja.
Wir wollen, dass die Leute das schätzen, dass sie zu uns kommen. Und dann ist es eben so, dass im Zweifelsfall nur die kommen können, die es sich leisten können. Und es gibt eigentlich wenig Regulative. Wir wollen kein Mallorca, wir wollen kein Nepal, wir wollen Bhutan bleiben und um unser Land zu bewahren, müssen wir eben dieses Geld verlangen. Und deshalb braucht man zum Beispiel auch einen Tourismusführer, braucht man einen Führer, wenn man durchs Land reist. Und das Ganze ist eben ein bisschen formaler, ein bisschen schwieriger als woanders. Aber dafür kriegt man auch was.
Und da kann ich nämlich auch gleich eine Empfehlung aussprechen, nämlich für eine Reportage Bhutan, das Land des Drachenkönigs. Kommt dir das bekannt vor, Peter?
Oh, hab ich schon mal gehört.
Gerne. Das ist nämlich deine, die ist 25 Minuten lang, sehr hörenswert. Die habe ich mich natürlich angehört im Vorfeld. Aber natürlich die exklusiven Geschichten, das natürlich nur hier erzählt. Ne? Ich sag nur, Prinzen aus Kambodscha und der Cousin. Den Cousin hast du auch nicht erwähnt, glaube ich. Ne? Nee, habe ich übrigens nicht gehört, oder?
Nee, der kommt da nicht drin vor. Der kam in einer anderen Geschichte vor.
Ach so, gut.
Aber da habe ich die Sachen auch nicht erzählt, die ich jetzt dir erzählt habe.
Exklusiv.
Da habe ich ihn, ja absolut, da habe ich ihn nur übers Klima reden lassen.
Ah, okay, ja gut. Ja, Peter, haben wir denn jetzt alles über Bhutan gesagt? Ich meine, wir können wahrscheinlich noch Stunden drüber reden, aber das Wichtigste haben wir doch jetzt irgendwie in dieser Folge, müsste das Wichtigste drin sein, oder?
Das würde ich auch sagen, auf jeden Fall.
Sehr gut. Normalerweise frage ich mir Chrissy Kahn, was hast du dazugelernt? Ne? Ich muss mich ja selbst das fragen, was habe ich dazugelernt? Wie heißt nochmal diese Prinzessin? Kambodscha.
Jensun Pema. Oder welche? Nee. Ach so, die aus Kambodscha. Das war Prinzessin Norodom Ratanadevi.
Genau, so viel dazu. Also wenn mal diese Frage käme bei Wer wird Millionär, ne, wisst ihr Bescheid. Also das ist lange Wort, nichts Kurzes. Oder, oder du kannst ja angerufen werden. Also wenn es da irgendwie in diese Richtung geht, man braucht da irgendwie Experten, dann kann man ja irgendwie Experte, ich meine da, wo du jetzt
ich war
bist.
Schon mal.
Was?
Ich war schon mal Telefonjoker bei Jauch.
Komm.
Und weißt du, wo ich da gewohnt habe? In welcher Stadt ich da gewohnt habe?
Hier in Deutschland?
Mainz.
Nee, Quatsch, echt?
In meiner Mainzer Zeit war ich mal Telefonjoker und ich habe den ganzen Nachmittag gewartet, dass jemand anruft. Wir haben nachmittags aufgezeichnet.
Echt jetzt?
Und es hat niemand angerufen.
Niemand?
Nein.
Okay, und wofür wärst du es gewesen? Für Geschichte? Oder?
Für Politik, Geschichte,
für
sowas.
Alles.
Ja. Ja, Zeitgeschehen.
Man kann ja dich immer fragen. Hast du mal irgendwann zu mir gesagt, du wärst so ein Schlaumi, ne? Hast du es nie wieder gesagt? Oder?
Nee, so würde ich das nie sagen, nein.
Nee, du hast gesagt, du lässt jetzt mal den Schlaumi raushängen. So hast du es gesagt, glaube ich.
Ne? Ja, okay, genau. Das könnte sein.
Ja. Aber ja, es ist ja nicht schlimm. Ich finde das ja immer gut. Ich finde ja immer Menschen, die ganz viel wissen. Und ich meine, es ist ja so, dass natürlich wir immer versuchen, auch uns und alles auch so reinzulesen und so auch mit Bhutan jetzt. Ich finde, wenn man dann so richtig tief einsteigt, das ist wirklich toll. Da erschießt sich so eine neue Welt, ja. Und ich finde das auch gut, dass ich das rüberbringen darf an die royalen Fans. Ich habe auch übrigens Nachrichten bekommen über Insta, wo die Leute sagen, oh, mach doch mal irgendwas auch mal, einmal auch, ja, zweimal schon über Bhutan. Ja, lieber Peter, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast nach deiner langen Schicht und nach diesem, ja, wie du schon gesagt hast, was bei dir los ist in Indien, ja, ist das ja jetzt eher, ich glaube, das war eine kleine Erholung für dich, ne? Mit mir hier in meinem Podcast zu sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben gerade anstrengende Wochen hier. Aber wir haben viel zu tun, aber das ist uns auch recht, ja.
Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal, weil du hast doch bestimmt wieder was ersteigert. Irgendwelche Briefe.
Ah,
Was war das Neueste? Ganz kurz.
Was ist das Neueste? Ja. Ein Briefpaar an einen Schauspieler, Douglas Fairbanks. Sagt dir der noch was? Douglas Fairbanks Junior? War so 50er, 60er. Nee. Können wir uns kaum mehr dran erinnern oder gar nicht. Und zwei Briefumschläge und der eine ist adressiert in der Handschrift von Prinz Philipp und der andere in der Handschrift von
The Queen.
Genau, richtig. Toll. Und das ist ganz besonders, weil das war ein Freund von den beiden, dieser Schauspieler. Ein britischer Schauspieler, der aber in Amerika, in Hollywood vor allen Dingen groß geworden ist. Und es ist auch eine interessante Geschichte, die man erzählen kann.
Aha, okay, sehr schön. Ah, da haben wir doch schon wieder was Neues, Peter. Alles Gute, dass dir nichts passiert. Es ist ja nicht ganz ungefährlich in Indien.
Ja, es ist nicht die Schweiz.
Und auch nicht Bhutan.
Und auch nicht Bhutan, genau.
Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und liebe Podcast-Fans, folgt mir auf Insta und hört euch den Podcast an von Peter Hornung. Dann schreibt mir und sagt mir doch einfach mal, wie ihr diese Folge gefunden habt und ob ihr mehr davon haben möchtet. Ob wir mal über Kambodscha reden sollten, über das Königshaus dort und dieser Prinzessin. Sag's nur einmal, nur für mich und für die Podcast-Fans.
Prinzessin Norodom Ratana Devi.
In diesem Sinne. Tschüss, Peter.
Ciao.
Was heißt denn das auf Bhutanisch?
Irgendwie, ich glaube, der hat es sogar gesagt und ich habe sogar nachgesprochen. Aber das ist jetzt schon dreiviertel Jahr her. Und ich kann es leider nicht sagen, nein.
Okay, dann sagen wir einfach nur Tschüss, oder? Tschüss,
genau,
Peter.
Genau, ja, ja. Tschüss.
Ciao, tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.